Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute Insert Moin on Tour. Wir sind auf der Spielemesse in Nürnberg, auf der Spielwarenmesse, muss man ja besser sagen. Aber uns interessieren natürlich nur die Brettspiele. Und bei mir ist natürlich mein Brettspielpartner Stefan. Guten Morgen, Stefan.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das Endlich. Ist so ungewohnt, dass ich neben dir sitze. Ja. Ich könnte fast deinen Bart streicheln.
Endlich ein bisschen hier live kuscheln. Wir haben 2 Tage jetzt auf der Spielwarenmesse verbracht. Wir haben auch einiges angespielt. Wir haben uns wahnsinnig viel angeschaut. Ist natürlich bei Brettspielen immer ein bisschen schwierig, wenn man sie nicht selber gespielt hat, abzuschätzen, was es für ein Spiel ist. Man hat immer eine kurze Erklärung, kann kurz was zum Material sagen. Wir haben so viele Sachen gesehen, da könnten wir jetzt 3 Stunden, glaube ich, drüber podcasten. Ja. Deswegen haben wir uns überlegt, wir konzentrieren uns jetzt auf die 2, 3 Highlights, die wir gesehen haben, wo wir auch wirklich ein bisschen länger gespielt haben. Manche haben wir sogar komplett gespielt, manche längere, manche kürzere. Unser Highlight, mit dem wir auch gleich anfangen, haben wir zumindest mal die erste Partie gespielt, aber das hilft schon sehr viel mehr, als wenn man nur mal kurz Verpackungen und Regeln sieht.
Ich muss dazu sagen, jetzt die Spielwarenmesse ist nicht wie in Essen eine Messe, genau, wo es nur Brettspiele gibt, sondern hier gibt es wirklich alles Mögliche an Spielzeug. Also man hat auch ganz viele innovative, andere Ideen gesehen und man schnappt so ein bisschen auch auf von so anderen Sachen.
Sehr viel PVC-Geruch vor allem.
Richtig, in gewissen Räumen, Räumlichkeiten, da riecht man dann schon irgendwie asiatischen Kunststoff. Ja. Aber ja, wir konzentrieren uns natürlich auf die Brettspiele, weil das ist das, was uns heiß macht. Ja,
es waren irgendwie 12 oder 14 Hallen.
Ja.
Und die Brettspiele sind da wirklich nur ein kleiner Teil. Aber Videospiele sind auch wirklich gar nicht da. Also es gibt so Aussteller wie Konami oder Bandai ist auch da.
Die Activision halt auch, haben wir gesehen.
Genau, Activision, die halt aber hauptsächlich dann irgendwelche Merch-Artikel anbieten, weil es natürlich auch im Spielwarenhandel dann steht. So ein Halo-Pulli und solche Geschichten,
Call of
Duty-Merchandise, Figuren, ganz viele Merch-Figuren und Sammelkram. Aber deswegen können wir uns komplett auf die Brettspiele heute konzentrieren und ein bisschen Hybrid, vielleicht können wir damit kurz anfangen, gibt es ja auch wieder dieses Jahr. Aber da waren wir schon ein bisschen enttäuscht, weil bis auf ein Highlight gab es da eigentlich nicht wirklich was zu sehen.
Ne? Ja, also ich warte immer noch auf die perfekte Verbindung zwischen Brettspiel und App oder Handy-Unterstützung oder Augmented Reality oder irgendwie sowas. Und da gibt's noch, also ist noch Luft nach oben, um es mal so zu sagen. Ja. Aber wir hatten da bei Rudy Games, heißen die Rudy Games, einen Termin.
Aus Österreich.
Ja, die sich darauf spezialisiert haben. Die haben ja auch schon mal einen Podcast gehabt mit Leaders. Und die haben mir so ein bisschen berichtet einfach, wie sie das entwickeln, also wie sie sowas aufbauen. Und das war sehr interessant, weil du halt ganz anders an Brettspiele rangehen musst, wenn du eine App integrieren willst. Also es soll ja eben nicht nur irgendwie sein, dass sie Punkte zählen und die Zeit abläuft, sondern es soll ja wirklich ein Mehrwert sein. Also wie kann ich eine App einsetzen, dass sie nicht störend wirkt in dem Brettspiel, sondern wirklich einen Mehrwert bietet.
Ja.
Und die arbeiten auch mit der Uni zusammen, hat er gesagt, um wirklich eben zu erforschen auch, ja, wo kann man denn was machen? Und mich hat vor allen Dingen da beeindruckt, dass sie halt sagen, sie können ein Spiel auch noch anpassen. Also man kann halt sehen, von den Statistiken her, das Spiel wird so und so häufig gespielt und ich habe jetzt erkannt, das und das Element hat nicht so funktioniert oder wird überhaupt nicht wahrgenommen, also pimpen wir das ein bisschen, dann verändern wir das.
Und das ist echt ein unterschätztes Potenzial, dieses Big Data, von dem wir ja immer so ein bisschen dann in der Tech-Branche ja auch Bescheid wissen, dass die Videospiele das machen. Ja, wie viel Prozent haben ein Spiel wirklich durchgespielt? Das geht ja bei Brettspielen eigentlich nicht. Du hast deine Testgruppen und mit denen kannst du ja nur hochkalkulieren, was da passieren würde. Aber wenn das Spiel mal bei dem Kunden ist, hast du keinen Zugriff mehr.
Genau.
Und durch diese App-Entwicklung wissen die einfach, bestimmte Apps, bestimmte Features der App, meine ich jetzt, werden gar nicht genutzt, also müssen wir da gar nicht weiterentwickeln. Ja, 90% der Spieler nutzen diese Funktion nie.
Richtig.
Und das finde ich echt krass, dass die Brettspiel-Publisher und Erfinder da so wenig Zugriff drauf wollen, weil das eigentlich eine super spannende Information ist für jeden Spieleerfinder.
Ich glaube, sie haben ein bisschen Angst davor, weil halt einfach da Geld in die Hand genommen werden muss. Ja. Ich meine, für so eine App-Entwicklung, da muss man ein bisschen auch was an Geld verwenden dafür. Und dann wissen sie nicht mal, ob es ein Erfolg sein wird, sondern können damit noch reinfallen. Und ich glaube, deswegen scheuen die sich ein bisschen.
Mhm.
Aber ich sehe da einfach so ein hohes Potenzial dran. Und ich denke auch gerade so jetzt die Hörer sind ja eigentlich die richtige Zielgruppe dafür, die damit rangeführt werden können ans Brettspiel, wenn man eben weiß, nee, da ist auch ein bisschen was Technisches dabei. Also man erlebt da was, was auch dir einen Mehrwert gibt.
Ja. Also, da können wir als Positivbeispiel gleich mal eins nennen, was, glaube ich, für uns beide erfunden wurde.
Ja.
Du bist ja auch aka der Krimi-Master.
Richtig.
Interessierst dich ja auch für Krimispiele und magst auch so diese Klassiker wie Sherlock Holmes, damals dieses allererste Spiel.
Criminal Cabinet.
Und ich stehe ja auch auf diese App-Unterstützung.
Ja.
Und Chronicles of Crime haben wir beide in Essen schon beim Vorbeigehen so an einem Tisch gesehen, haben den mit dem Lucky Duck, so heißt der Verlag, kurz gesprochen, haben jetzt einen Termin hier für Essen ausgemacht, die neue Version angeschaut und das ist genau das, was wir uns eigentlich davon versprochen haben. Wir wissen da nicht, wie es sich spielt, aber vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, was Chronicles of Crime ist.
Also es ist ein kooperatives Spiel, wo eben mit App-Unterstützung das Ganze funktioniert und es geht, einen Kriminalfall zu lösen.
Mehrere,
ja. Ja, mehrere im Spiel, aber erstmal gibt es halt einen zu lösen und das funktioniert so, dass man einen Ort hat und dann wird auf der App angezeigt, da gibt es eine Leiche und es gibt einen Gärtner, der dort eben gewesen ist im Hyde Park, Central Park
oder sowas. Natürlich, was immer.
Richtig, der Gärtner ist der erste Verdächtige. Und dann kann ich jetzt entscheiden, ja okay, möchte ich erst den Tatort untersuchen oder möchte ich erst mit der Person reden? Und dann scanne ich das einfach ein. Da ist ein QR-Code drauf, gehe mit dem Handy drüber und dann sehe ich den und sage, ja, was möchtest du ihn denn befragen? Möchtest du ihn befragen zur Leiche oder möchtest du ihn befragen zum Tatort oder irgendwie sowas?
Du kannst ihn aber nur befragen, wenn du das entsprechende Objekt oder die entsprechende Karte dazu hast. Mhm. Also du scannst ihn, sagst, was möchtest du fragen? Also kannst du ja am Anfang nur die Leiche und den Hyde Park scannen.
Richtig.
Du kannst ihn auch nach der Polizei fragen, weil mehr hast du am Anfang nicht.
Mhm.
Und das Spiel geht direkt los, ohne großen Aufbau.
Ja, also war keine Anleitung eigentlich so nötig.
Man genau, brauchst du gar
angefangen.
Nicht. Ja? Und die App ist auch sehr dynamisch. Also du gibst dir, geh mal rüber, ich scanne mal hier, ja, jeder darf machen und so weiter. Und cool wird es dann, wenn du sagst, ich untersuche den Tatort.
Oh ja.
Dann hast du eine Möglichkeit quasi mit so einer Brillenaufsatz, also nicht so ein Cardboard, wie man es von Google Cardboard kennt, diese VR-Geschichte, sondern nur so ein Aufsatz, so ein Brillenaufsatz, den du auf dein Handy klemmst oder aufs iPad und dann kannst du in den Tatort gucken. Es hat schon so einen 3D-Effekt, aber dann kannst du dich mit den Gyrosensoren umschauen. Und wenn du die Brille nicht hast, dann kannst du einfach swipen oder eben den Gyrosensor nutzen.
Ja,
es ist für alle Geräte kompatibel und siehst dort einfach Dinge. Und dann siehst du da zum Beispiel eine Spritze, die am Boden liegt, einen Handschuh, vielleicht eine Puppe und so weiter. Und kannst diese Sachen, die du erkennst, aus einem Kartenstapel raussortieren, wo wieder diese QR-Codes zu sehen sind für diese Gegenstände.
Genau. Und das Ganze ist mit Zeitdruck, was ich auch ganz gut fand. Also nach habe ich gesagt, okay, ich muss auch nochmal den Tatort untersuchen. Du hast irgendwas übersehen.
Aber jeder Aktion kostet Zeiteinheiten im Spiel. Und dann gibt es auch Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter und so fort.
Ja. Und am Ende muss man halt irgendwann sagen, okay, wir gehen in die Polizeistation und sagen jetzt, der und der ist es gewesen. Und dann kriegt man Fragen gestellt, die eben nicht nur sagen, wer war's, sondern vielleicht noch, mit wem war sie denn zusammen?
Ja, oder welches Motiv hat er denn?
Oder richtig. Sowas, und das finde ich halt sehr spannend, dass so eine Geschichte erzählt wird, wo ich dann auch weiß, ja, wie viel können wir rauskriegen, wie müssen wir denn überhaupt hier erkunden und trauen wir uns schon jetzt da zu gehen? Und das sah richtig gut aus. Und die Figuren kommen mehrfach vor. Also auf den Karten selber sieht man halt nur so Gesichter und den QR-Code, aber der kann im nächsten Spiel halt wiederverwendet werden, aber ganz anders heißen und eine ganz andere Funktion haben.
Genau, aber es gibt Chapters. Also innerhalb eines Chapters spielst du mehrere Partien. Ist dann wie bei der BBC-Serie, bei Sherlock oder so, dass du quasi einzelne Fälle hast, aber auf die gleichen Personen wieder triffst oder so. Ja,
genau.
Weil der Gärtner im Hyde Park, den triffst du vielleicht wieder, der kann dir aber vielleicht was sagen und nimmt Bezug zum ersten Fall und so weiter.
Mhm.
Aber das Set ist so modular aufgebaut, dass du eben auch die App updaten kannst mit neuen Fällen.
Ja.
Die kannst du dann über In-App-Purchases kaufen oder eben vielleicht gibt es auch mal einen Demo-Fall und so weiter. Also sehr clever gemacht.
Mhm.
Und sie arbeiten auch schon an neuen Settings mit einem Film-Noir-Setting, mit einem Stranger-Things-Setting, mit 80er-Jahren, mit einem Sherlock-Holmes-Setting.
Mhm.
Also das Grundprinzip hat mich wahnsinnig angesprochen, weil es eben wirklich echte Geschichten sind. Und das hat uns ja beide, glaube ich, auch begeistert, dass es Autoren sind, die schreiben Kriminalfälle und die löst du. Und es ist nicht so wie bei Cluedo, dass du aus einer Spielmechanik heraus einfach nur
ein Täter,
eine Waffe und einen Ort finden musst.
Ja.
Und das ist bescheuert.
Also es gibt eine Geschichte hier zu erkunden, es gibt was zu entdecken und ich finde auch die App hier wunderbar eingesetzt.
Ja, ja.
Also so muss man es eben machen, genauso soll es aussehen.
Ja.
Jetzt haben wir es natürlich nicht gespielt, es kann natürlich immer noch sein, dass ich danach sage...
So ein bisschen eine Demo-Runde gemacht, so eine
genau,
kleine.
Genau, aber nicht zu Ende gespielt. Aber jetzt wäre der Punkt, wo ich auch sage, ja, ich möchte unbedingt weitermachen, ich bin voll heiß drauf. Apropos heiß drauf.
Ja, ja, genau. Also Kandidat auf jeden Fall kommt in Essen, kommt im März jetzt die Kickstarter. Also wer auf Englisch das schon backen möchte, kann im März starten. Die sind jetzt hier in Nürnberg und suchen einen Verlag. Also in Essen wird es dann wahrscheinlich mit einem deutschen Verlag existieren.
Ich gehe fest davon aus, ja.
Apropos heiß drauf, hast du gut übergeleitet. Unser Highlight, glaube ich, heute haben wir gerade eben gespielt. Da waren wir auch sehr heiß drauf. Und wir hatten jetzt gerade noch die Chance, am Ende The Rise of Queensdale zu spielen.
Ja.
Eines der wenigen Legacy-Spiele, die dieses Jahr in Nürnberg zu sehen waren. Ein neues Spiel bei Ravensburger, ein Aufbauspiel von Markus und Inka Brandt und eben im Legacy-Modus. Ich glaube, was Legacy ist, müssen wir nicht mehr groß erklären. Jedes Spiel verändert sich von Partie zu Partie.
Genau. Und also jeder spielt, also ist eben kompetitiv, also nicht wie wir es von Legacy kennen, jetzt bei Pandemie, dass man zusammen irgendwas erreichen muss. Jeder spielt für sich selber und versucht eine gute Ausgangsposition zu haben, denn ich darf gewisse Sachen mit ins nächste Spiel nehmen.
Mhm.
Das heißt, also ich habe so ein Königreich, was ich ausbauen kann. Die Gebäude, die ich dann baue, die bleiben mir. Also im nächsten Spiel werde ich diese Gebäude auch haben und damit kann ich dann auch Rohstoffe mit ins nächste Spiel nehmen. Das heißt also auch, ich kann, wenn ich irgendwie merke, ich werde die Partie nicht mehr gewinnen, naja, dann spiele ich zumindest so, dass ich dann nächstes Mal einen Startvorteil habe oder mir ein bisschen was mitnehmen konnte. Und das Ganze passiert auch mit einer Geschichte. Also es wird nach und nach immer ein bisschen was erzählt und es kommen dann neue Elemente hinzu, aber die passen immer zur Geschichte. Mhm. Das war, eine Burg wird gebaut, soweit weiß ich es.
In Queensdale, weil die Königin ist krank. Der König sagt, in Krankheit. Queensdale bauen wir jetzt einfach ein neues Schloss für dich, weil dort ist irgendwie die Luft besser. Da wohnt die Cousine, da ist ein See, Heilwasser, was auch immer. Ja? Mhm. Und da geht's dann los. Und wir spielen die Bevölkerung, die dem König eben möglichst gefallen möchte, und an diesem Schloss mitzubauen. Ja. Deswegen müssen wir erstmal unser Rohstoffhandel und so weiter aufbauen, um eben dort dann an diesem Schloss mitzubauen.
Und das ist so ein Würfeleinsatzspiel. Also jeder von uns hat Worker Würfel. Placement. Genau. Jeder von uns hatte Würfel und hat die geworfen am Anfang. Und dann konnte man damit eben, je nachdem, was man gewürfelt hat, unterschiedliche Aktionen auslösen. Das haben wir dann auch gemacht, haben dadurch Rohstoffe bekommen oder konnten Gebäude bauen, konnten unser Ansehen steigern oder
Popularität sammeln.
Und genau, also so wie man es dann kennt. Aber das Interessante war dann eigentlich nach der Partie dann, hat man gemerkt, okay, die Würfel, die kann man ja bekleben. Mhm. Da können ja neue Sachen draufkommen. Ja. Oder man hat gesehen auf seinem Spielertableau, ja, da sind ja Felder noch frei. Da kommen noch Sachen drauf. Also.
Und natürlich, die Anleitung hat ganz viele leere Felder, die beklebt werden können. Mhm. Wir haben auch schon erfahren, eben, es gibt da neue Gebäude, die jede Runde dazukommen.
Genau.
Was ich sehr cool finde, auch jeder hat ein Ziel. Also es gibt ein Ziel, um das Spiel zu gewinnen, die aktuelle Partie. Das sind 10 Punkte am Anfang. Mhm. Und du hast jetzt zum Beispiel 10 Punkte geschafft. Das heißt, du bist in den nächsten Level aufgestiegen, wie bei einem Rollenspiel, und musst in der nächsten Partie 16 Punkte schaffen, um dein Ziel, um in Level 3 aufzusteigen. Mhm. Ich habe es ganz knapp nicht geschafft. Ich hatte nur 9 Punkte. Mhm. Das heißt, ich bleibe auf Level 1. Das heißt, ich kann in der nächsten Partie gewinnen, wenn ich 10 habe, aber du musst 16 schaffen. Mhm. Und das ist ganz cool, so ein Mechanismus. Ich habe dafür einen Bonus, weil ich verloren habe. Habe ich es leichter, die nächste Partie zu gewinnen, krieg auch noch einen Startvorteil und so weiter, aber du hast trotzdem den Ansporn, dass du es trotzdem schaffen kannst.
Ja, ich kann es auch schaffen, weil ich muss dazu sagen, bei den 16 Punkten wurden meine Punktezahlen auch verändert. Also ich krieg dafür mehr Punkte, wenn ich Gebäude baue.
Gewisse Aktionen.
Genau, also deswegen, das ist dann so, dass man merkt, okay, ich bin ein kleines bisschen bin ich benachteiligt, aber ich schaffe das schon auch noch mal im zweiten Spiel.
Und man spielt ungefähr so 18 Partien, haben sie gesagt, im Schnitt, um es durchzuspielen. Und wir haben schon das Material mal gesehen, also so mal so kurz angehoben.
Es gibt viele Wahnsinn. Sticker.
600 man, Sticker,
ja.
Tonnenweise Karton mit neuen Gebäuden und Zeug. Und ich habe wahnsinnig Bock drauf. Ja. Also wir haben jetzt so das Gefühl, nach der ersten Partie, das war ein normales Worker-Placement-Spiel. Es war jetzt nichts Besonderes dabei, so ein netter Mechanismus. Man setzt da ein und macht und tut. Sehr Siedler, sehr
Kräuter sammeln kann man. Sehr
klassisch.
Man sieht aus einem Beutel irgendwelche
Zusatzhelfer und
so. Richtig, ja. Also das war jetzt... Aber überhaupt nicht komplex. Also wenn man jetzt denkt, 600 Sticker, um Gottes Willen, das ist total... Nein, das ist also alles auf dem Level. Es kommt dann nach und nach erst dazu. Das war jetzt schon gehoben im Kennerbereich. Also das war jetzt auf keinen Fall...
Aber es war eben so ganz klassisch. Setz was ein, mach was, krieg eine Reduzierung, benutzt deine 2 Baustoffe und so weiter und so fort. Mhm. Aber man hat schon gemerkt, wir kratzen an der Oberfläche.
Ja,
aber im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wir haben jetzt die Spitze des Eisbergs gesehen und da kommt wahnsinnig viel noch. Und ich glaube, das ist alles sehr... spielerisch, was da drin ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie eine Schwarzlichtlampe drin ist, die irgendwo Neonfarben und Aliens kommen oder so.
Das stimmt,
also so hat sich's nicht angefühlt, sondern sehr thematisch auch.
Ja.
Sie haben auch gesagt, es passiert immer irgendwas pro Partie. Entweder kommen neue Regeln dazu oder eben neue Plättchen oder was auch immer. Oder es kommt halt irgendwas Geschichtliches dazu, die dir den Flavor der Welt irgendwie weiter erklärt. Und da habe ich schon sehr viel Lust drauf. Also ist, glaube ich, genau das, was ich mir von Charterstone versprochen habe. Mhm. Und ich vertraue da jetzt einfach mal Markus und Inka, dass die da was Geiles hingestellt haben. Ja. Das, was wir jetzt gesehen haben, war schon sehr vielversprechend.
Ja, nach der ersten Partie, also waren wir alle ein bisschen traurig, dass wir nicht weiterspielen konnten. Dass wir gesagt, nur eine Partie? Wirklich?
Andererseits aber auch so, verrat mir bitte nicht mehr. Ich will es ja noch komplett erleben.
Richtig.
So,
Man kann es maximal mit 4 Personen spielen. Also 2 bis 4. Das ist nur so.
Sehr schön. Also das haben wir eine Partie gespielt. Kommt im
Mitte März,
kostet um die 70 € wahrscheinlich. Einfach wahnsinnig viel Material.
Ja, das ist halt Hintergrundmaterial.
Aber ich glaube, das ist es wert, weil 18 Partien steckt man da locker rein.
Ja. Es ist Erlebnis, also es muss man natürlich.
Also ein Must-Play für mich. Das
ist
also mit das Highlight auf der Messe
jetzt. Ja, richtig.
Genau, was ganz, ganz Kleines, ein Nachfolger von The Game, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heißt The Mind. Und es hat eine geile Ausgangslage, die man darf nicht sprechen, das ist ja gerade irgendwie ein bisschen on vogue bei Spielen und wir müssen gemeinsam aber ein Ziel erreichen. Ganz ähnlich wie bei The Game eigentlich, aber doch irgendwie ganz anders.
Ja, das war für dich ein bisschen schwierig als Podcaster, oder? Würde ich dann sagen, nein, ich darf nicht sprechen.
Das Geilste war, wir haben mit Hunter und Kron zusammen noch, also mit Pete und
Alex
zusammen ein Video gemacht und wir durften ja eigentlich nicht reden, aber sie haben ständig kommentiert,
das war ja ein Video. Wir können am Video nichts sagen.
Genau. Also The Game, ihr erinnert euch, man muss aufsteigend als Team versuchen, die Karten von 1 bis 100 zu legen.
So Regeln sind so ganz gesagt. Simpel eigentlich, ja, genau.
Und
so ist
the mind ist eigentlich die gleiche Regel, aber.
Also wir dürfen nicht sprechen, das heißt, wir dürfen überhaupt nichts zu unseren Karten sagen. In der ersten Runde haben wir eine Karte auf der Hand, in der zweiten Runde zwei, in der dritten Runde drei. Und jetzt überlegt mal, wir waren zu viert, jeder hat eine Karte auf der Hand von 1 bis 100. Und
wer legt zuerst?
Und wer legt zuerst?
Wer hat also, denn die niedrigste?
Das was mache ich denn, wenn ich eine 50 auf der Hand habe? Ja. Also dann schaue ich erstmal die anderen an und gucke, ob ein anderer zuckt. Vielleicht was legen will. Also ich lege nicht zuerst. Also wenn ich die 50 habe, muss doch jemand anders was Niedrigeres haben, oder?
Und jetzt habe ich aber zum Beispiel eine 19 auf der Hand und sage, ja, vielleicht hat ja jemand was Niedrigeres, weil in dem Moment, wo du was legst und jemand anders hat eine niedrigere Karte, verlierst du ein Leben. Mhm. Wie bei einem Videospiel hast du 3 Leben.
Ja.
Und das heißt, lege ich jetzt meine 19, ja, ich warte erstmal noch ein bisschen. Dann denkt der neben mir, hat vielleicht eine 11 und denkt, ja, dann warte ich vielleicht auch noch ein bisschen. Aber wir können ja nicht reden. Mhm. Und das sind ganz, ganz tolle Momente, die in diesem Spiel passieren, wenn es dann nämlich auch klappt. Das ist die gleiche Magie wie bei The Game, wenn man es dann auf einmal so schafft als Team, weil man irgendwie halt so dieses Unterbewusstsein als Gruppe schafft, dieses Mind-Gefühl so hinzubekommen. Und das ist uns in manchen Partien echt gelungen. Ja? So 87, 88 und dann legt einer die 90 und dann kommt der Letzte und legt die 99.
Ja, weil der war das gab es wirklich, ja.
Das war klasse, ja.
Und ich fand es halt so interessant, weil man schaut es so selten eigentlich wirklich so an.
Ja.
Aber bei dem Spiel, ich habe ja nicht keine andere Möglichkeit, also zu starren. Also gucke ich immer so an, da hat der Manu so runtergeschaut, da habe ich gewusst, ah, der legt nichts. Ja. Also so wie der nach unten guckt. Und da muss man sich halt irgendwann trauen, dann zu sagen, ja, okay, dann lege ich halt jetzt mal die 50 einfach am Anfang raus. Weil sonst, wenn keiner zuckt, vielleicht ist das ja wirklich die niedrigste Karte, die wir gerade haben. Und man hat ja ein bisschen Unterstützung noch. Genau. Also, denn man darf die Hand heben und damit einen...
Wenn man denkt, man schafft es nicht jetzt.
Genau, wenn irgendwie alle, das tut sich gerade nichts, dann kann man sagen, okay, wir heben die Hand. Wenn alle die Hand heben, dann hat man gesagt, man nimmt einen Wurfstern zur Hilfe. Und
warum
jeder darf
auch immer, haben wir nicht verstanden, warum
es ein Wurfstern ist. Das haben wir nicht verstanden, aber es ist ein Wurfstern. Dann darf man, jeder darf die niedrigste Karte aus seiner Hand weglegen.
Ja, und das ist aber auch eine sehr wichtige Information, weil wenn du eine 53 legst als niedrigste Karte, weiß ich, okay, wir sind erst im 30er-Bereich, du wirst eine ganze Weile wahrscheinlich nichts mehr legen.
Richtig, genau.
Echt cool. Und immer wenn du ein Level schaffst, dann kommt eine Karte mehr auf die Hand. Alle Karten werden wieder gemischt. Also man hat wieder immer alle 100 Karten. Und es kommen aber dann so kleine Specials dazu. Du kriegst mal ein Leben, du kriegst mal wieder einen neuen Wurfstern oder sowas. Aber eigentlich war es das auch schon. Also du, je nachdem an Spieleranzahl, musst du halt einen bestimmten Level schaffen. Und dann hast du es halt geschafft oder nicht. Aber auch das Scheitern macht Spaß.
Weil so,
oh nein,
und und sehr motivierend. Also nach sagt man sofort, ja, probier es nochmal. Jetzt
gefällt kann ich deine... Echt, gefällt mir noch besser als The Game.
Jetzt kann ich deine Gehirnwellen ein bisschen besser einstufen als vorher.
Und wenn man so aufgeht in dieser Metapher, dann ist es auch so, geil, wir haben unsere... Also es war auch der Running Gag hier auf der Messe. Also, ja, wir haben The Mind gespielt, wir haben unsere Gehirne gesynkt und
richtig,
so weiter. Oder
genau.
Wir haben eine Partie zu dritt gespielt, dann
das kam
der
immer Vierte. Noch so, ich fang's immer noch von dir.
Ja, wir haben zu dritt gespielt, dann kam der Vierte dazu und wir so, ja, siehst du, jetzt geht's ja nicht mehr, unsere Gehirnwellen sind nicht synchronisiert. Ja. So. Also sehr, sehr nett. Mhm. Ja, sehr cool. Ein neues Spiel von Hans im Glück haben wir komplett gespielt, zufälligerweise. Mhm. Uns wurden die Regeln erklärt, das war der letzte Termin an dem Tag. Haben wir gesagt, komm, spielen wir gerade weiter, weil es hat echt Spaß gemacht. Mhm. The Race for the Newfoundland. Wahrscheinlich der sperrigste Name der Messe.
Also das habe ich mir auch gedacht. Ich sage halt Newfoundland dazu. Ja, ja. Ich glaube, das wird dann auch der Titel sein, wo man es so sagt. Jeder von uns hat eben war eine Nation. Portugal, Spanien,
Frankreich
und die England.
England.
Das war ich sogar,
also
England.
Die Seefahrernationen.
Und wollten halt eben Newfoundland besiedeln. Das war eigentlich so das Thema von dem Ganzen. Wie kann ich es am ehesten beschreiben? Also es war, man musste halt Siegpunkte sammeln, also das bekannt klassische.
Ja.
Aber man hat so Schiffe gehabt, mit denen man Aktionen machen konnte. Also entweder habe ich das Schiff beladen oder ich habe ein bisschen was besiedelt oder ich habe
entdeckt,
stimmt, ich konnte nur noch entdecken. Und
oder man kauft halt neue Waren. Also man kauft Waren
genau,
oder man liefert Waren in Städte.
Ja.
Da gab es dann so Antwerpen, da liegen dann so Auftragskarten. Mhm. Das heißt, du musst erstmal Schiffe kaufen.
Mhm.
Die haben verschiedene Fähigkeiten. Ein Schiff ist halt besser, um Leute auf ein neues Land zu bringen. Das andere Schiff ist besser, um irgendwo hinzukommen. Und das andere Schiff ist halt besser, weil es mehr Kisten, mehr Laderaum hat.
Ja.
Das heißt, du musst erstmal überlegen, welche Schiffe kaufe ich.
Mhm.
Und dann musst du Ressourcen sammeln, um diese Aufträge zu erfüllen. Oder eben du konzentrierst dich auf die Bevölkerung, weil die Länder, diese Inseln, die du besiedeln kannst, werden nach Mehrheiten gewertet. Alles altbekannte Mechaniken, aber
schön zusammengemixt.
Aber schön zusammengemixt, weil so auch so remixed habe ich so das Gefühl,
ja?
weil diese Schiffe verwendest du immer wieder, dann haben die Schiffe auch einen Segelwert. Das heißt, es entscheidet auch ganz wichtig, wer kommt denn zuerst dran, um eine Insel zu besiedeln.
Richtig.
Und dann auch dieses Prinzip fand ich ganz nett, du kannst anfangen, eine Insel zu besiedeln, wenn du es aber zu stark machst, dann kommt keiner mit und hilft dort, weil sie alle sagen, naja, der hat eh da schon die Mehrheit.
Ja.
Und dann wird die Insel aber schlussendlich nicht gewertet, weil, weil die nicht komplett entdeckt wurde.
Genau.
Das heißt, du musst so ein bisschen anteasern, dass andere auch mitkommen, damit da so ein Wettkampf entsteht, weil nur zu zweit schafft man es dann eigentlich, so eine Insel komplett zu kartografieren. Und nur dann gibt es erstmal Punkte, die Bonuspunkte.
Also das fand ich ganz nett. So. Genau, was mir so gut gefallen hat, ich hatte so viele Freiheiten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde nicht eingezwängt von dem Spiel, sondern ich habe viele Möglichkeiten offen. Ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Und ich finde, das macht immer so ein gutes Spiel aus, dass ich das Gefühl von Freiheit habe und nicht das Gefühl von Zwängen, dass ich die ganze Zeit nur dagegen spiele, um irgendwie über Wasser zu kommen. Nee, ich habe mich immer schon weiterentwickelt, ich habe immer schon meine Boni bekommen. Also das war richtig rund. Also
Und zwischendurch auf der Siegpunktleiste gibt es auch nochmal so Belohnungen, die fand ich auch ganz cool. Da kannst du zum Beispiel so eine Captain-Karte ziehen. Der Captain, der ist dann zum Beispiel, hat 3 Kisten mehr, kann er beladen, ja. Und das ist aber auch immer entscheidend, wie viele Schiffe legst du denn auf welche Aktion. Aber den Captain kannst du einfach immer so dazulegen und so weiter. Also es war echt wahnsinnig schön rund, aber es hat jetzt nicht neu erfunden.
Nein,
das klassisches, nicht, schönes Aufbau, Erkundungsspiel mit Mehrheiten, von allem so ein bisschen was drin.
Es hat mir gute Gefühle vermittelt. Ja. Also das war.
Aber hätte ich es nicht komplett gespielt, hätte ich gedacht, so, naja, das ist halt so von allem ein bisschen was. Aber
stimmt.
Es hat sich viel runder angespielt, als
es sich jetzt anhört. Man muss es spielen, um es dann zu erfahren. Das ist richtig, ja.
Und glaube ich auch beim zweiten und dritten Spielen verändert sich das nochmal ganz arg.
Ja, haben wir gemerkt, wir hatten einen dabei, der halt schon mehr gespielt hat. Also wir konnten schon ganz gut mit ihm mithalten.
Ja.
Also weil es nicht so ist, dass es uns völlig abgezogen hat. Aber man hat schon gesehen, okay, er geht in die Richtung, also er geht auf das. Man hat schon einen Vorteil, wenn man sich da so die Strategie noch hat. Ja. Dann haben wir noch, bei Asmusee sind wir noch gewesen.
Genau, da gibt es 2 sehr interessante Sachen für Videospieler auch. Civilization A New Dawn. Ein offizielles Civilization-lizenziertes Spiel mit 2K zusammen gemacht. Konnten wir jetzt noch nicht anspielen. Aber klar, Civilization wird ein Civilization-Spiel sein, aber es ist ein komplett eigenständiges. Also nur die Lizenz ist nicht die gleichen Civ-Games, die wir schon haben im Brettspielbereich.
Gab schon mal eins, nämlich auch von 2K. Und hier, da wurde gesagt, es wird ein bisschen reduzierter. Also was ich ganz gut finde, weil, Streamlined, weil beim alten war es sehr viel auf Kampf ausgerichtet und das aber ein bisschen reduziert, weil es hat bei Civilization nicht so gepasst.
Ja.
Also das... Deswegen verspreche ich mir da jetzt einigermaßen viel von. Und das hat das Computerspielgefühl recht gut aufgefangen. Also ich habe halt immer diese Erfindungen gehabt und die wollte ich unbedingt als nächstes, weil dann kann ich 2 Felder gehen. Und dann finde ich das und dann kann ich das mehr machen. Und,
also mehr Civ-Game und der Krieg wird auch rausgenommen, hat er gesagt.
Ja,
das ist halt also eher was mit Forschung und so, weil ich bin auch ein Civ-Spieler. Ich gewinne lieber durch Forschung, Handel, was auch immer.
Ja.
Und nicht so sehr durch den Krieg. Ja.
Und natürlich das große Highlight dann, was wir nicht sehen konnten, aber jetzt da ist der Krieg natürlich, Und zwar Fallout.
Ja, das offizielle Fallout. Also nicht einfach nur ein postapokalyptisches Spiel, sondern das
Fallout. Das heißt Fallout und hat auch die Grafik von Fallout.
Ja.
Also
wir wissen noch nicht genau, welches Fallout, in welcher Stadt es spielt und so weiter. Ich glaube, auf der Kickstarter-Seite kann man das schon lesen. Bin ich jetzt gerade nicht informiert, aber genau das, was ich haben will. Ein schönes Fallout-Spiel mit Survival und Überlebenskampf und so weiter. Und hat da die Originalgrafiken, auch dieser Daumen hoch und solche Geschichten, weißt du, dieser Fallout-Boy. Der ist da mit dabei, also da
freue ich mich schon sehr drauf. Das war so szenario-basiert, was ich gesehen habe. Ja. Also jeder kämpft natürlich für sich, also das muss bei Fallout auch irgendwie so sein.
Ja.
Und ich kann nicht sehr viel mehr sagen, weil wir haben halt nur das vorgestellt bekommen und von Regeln
können wir jetzt... Ja, das betrifft ja auch ganz viele andere Spiele jetzt. Man hat die gesehen, sieht interessant aus, aber die 2 haben wir jetzt noch mit reingenommen, weil die einfach so vom Thema her gut zu 9 passen.
Richtig,
Civilization und Fallout. Und wie gesagt, ansonsten Hybrid-Spiele hatten wir... 2, 3 gesehen, die sind aber nicht groß erwähnenswert. Da hat man gedacht, hat gar nichts mit der App eigentlich zu tun.
Nee, das war eher...
Wird nicht gut genutzt. Ja. Und Legacy-Spiele gab es tatsächlich weniger, als ich dachte, aber die kommen, glaube ich, eher in Essen. Mhm. Dass es jetzt hier Queensdale in Nürnberg ist, hat mich fast ein bisschen gewundert, weil es schon ein Expertenspiel ist.
Das stimmt eigentlich. Ja. Vor allem ist es ja ein großer Titel, also mit einer großen Packung auch.
Und 70 Euro auch vom Preis und so.
Also ich muss wieder sagen, die Spielemesse hier war schon toll.
Ja,
also es war jetzt wieder ein schöner 2 schöne Tage, die wir verbracht haben. Und das kann man sich halt nicht vorstellen, wie die Gamescom. Das ist halt viel kleiner.
Nur von der Lautstärke hier gerade.
Ja. Und ich gehe damit so einem zufriedenen Gefühl immer raus. Also weil man halt so viel gesehen hat und so viel.
Das liegt daran, weil du mit mir zusammen unterwegs bist.
Das auch, natürlich.
Ja. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Mhm. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, beziehungsweise auf Essen. Und vor allem auch die Spiele. Also
tolle
Sachen dabei.
Da wird noch einiges kommen. Also das ist jetzt nur der kleine Vorschuss, den wir bekommen haben.
Dann danke ich dir, Stefan.
Gerne.
Für die Tage auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, Mann. Nächstes Mal ein bisschen mehr Bart kraulen.
Ja,
wie wir es angefangen haben.
Ein bisschen mehr Bart wachsen lassen.
Ich habe mir rasiert vorher.
Dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Ciao.